Initialzündung war eigentlich die Lektüre der Baumwollpflücker. Nach so vielen Jahren noch einmal nahm ich das Buch zur Hand und ich war kurz vorher ins Ruhrgebiet umgezogen und da stieß ich auf den Satz, Romantik gibt es auch im Ölfeld genauso gut wie auf einer Kohlenzeche in Herne. Und weil die Baumwollpflücker nun mal in Mexiko spielen, habe ich mich gewundert, dass jetzt eine Kohlenzeche in Herne für den Vergleich herhalten muss. Und das war der Ausgangspunkt. Ich habe mich dann in der Sekundärliteratur zu Beethoven informiert, was das für einen Hintergrund haben könnte, stieß dann darauf, dass man vermutete, es sei ein Deutscher, der vielleicht mal im Ruhrgebiet gearbeitet hat. Und ich stieß dann auch irgendwann auf die These, es könnte sich um einen Mann namens Otto Feige gehandelt haben. Ich habe auch herausgefunden, dass andere Leute genauso sich gewundert haben über diese Reminiszenz hin ins Ruhrgebiet und dass sie dann sogar recherchiert haben, ob es vielleicht einen Mann namens Traven oder Otto Feige, eben nicht Otto Feige, sondern eben Traven im Ruhrgebiet gegeben hätte. Und es hatte sich aber niemand offenbar die Mühe gemacht, auch mal zu fragen, ob ein Mann namens Otto Feige im Ruhrgebiet gearbeitet hat. Und das war jetzt mein bescheidenes Verdienst, dass ich einen Rundbrief an die Meldeämter im Ruhrgebiet geschrieben habe mit der Bitte um Auskunft, ist Anfang des 20. Jahrhunderts ein Mann namens Otto Feige bei Ihnen gemeldet gewesen. Und als ich dann die Antwort aus Gelsenkirchen bekam, ja, das war bei uns der Fall, und auch die weiteren Angaben passten zu dem, was man über Traven wusste, war ich mir sicher, ich hatte etwas herausgefunden und dieser Spur müsste ich nun nachgehen. Und die Vertiefung führte dann eben zu meinen beiden Büchern über Traven. Erst ein etwas dickeres Buch, wo ich mich nur mit den unbekannten frühen Jahren von Traven beschäftigt habe und dann das aktuelle Buch, in dem es um eine Gesamtbiografie von Traven geht.
Der Hintergrund dessen, dass es ja einiger Recherchen bedarf, um eben die wahre Identität von Beethoven zu erfahren, ist ja, dass er einen Mythos um sein eigenes Leben gestrickt hat. Und er gibt ja selbst an, als er für die Büchergilde Bücher veröffentlicht, eine sozialdemokratische Bücherorganisation, die eben Bücher publiziert, er gibt an, aus Amerika zu kommen und eben in Mexiko als Wanderarbeiter unterwegs zu sein. Und er behauptet immer die Authentizität des Erlebten, was er auch in seinen Roman dann eben niederschreibt. Und es gab dann aber immer Irritationen, auch wo schon auch zu Lebzeiten Beethovens klar wurde, na, so ganz kann das nicht stimmen, was da passiert. Das Interessante an Ihrem Buch finde ich, dass Sie ja tatsächlich eben mit dieser Figur Beethoven beginnen, als jemand, der in Mexiko lebt, und dass man dann erst Schritt für Schritt sich gewissermaßen rückwärts halt vorarbeitet, dann eben zu einer Person, die Otto Feige heißt. Otto Feige ist eine Person, die eben 1882 die Welt erblickt im brandenburgischen Schwibus. Was weiß man denn von diesem Otto Feige? Wie ist der denn aufgewachsen?
Also heute würde man sagen, Mensch, die Geschichte von Otto Feige ist doch mindestens genauso spannend wie die von Beethoven. Wie kommt es denn, dass Beethoven darüber keine Auskunft gegeben hat? Und das ist in der Tat merkwürdig, aber vielleicht aus dem historischen Abstand erscheint eben auch eine proletarische Normalbiografie wie die von Otto Feige für uns interessant. Und für den Betroffenen selber war es eher ein Grund, sich ein bisschen zu schämen. Also Otto Feige ist halt in der brandenburgischen Provinz geboren. Er war ein richtiges Proletarierkind. Seine Mutter konnte, glaube ich, war Analphabetin, sein Vater nicht, aber hat als Töpfer gearbeitet. Die Familie war vielköpfig, also Otto hatte noch mehrere jüngere Geschwister. Er ist unehelich geboren worden. Die Eltern haben erst nach seiner Geburt geheiratet. Die Familie ist sehr oft umgezogen, also es waren die klassischen Unterschichtsprobleme, mit denen die Familie Feige zu kämpfen hatte. Otto Feige hatte das Pech, dass seine Familie, seine Eltern ihn zunächst zur Großmutter gaben. Er ist also bei seinen Großeltern aufgewachsen und das war andererseits wieder ein Glück, denn in dieser Familie, also bei seinen Großeltern, wurde er sehr geliebt. Ein Gefühl, was er in seiner elterlichen Familie nie bekommen hat. Er bekam eine ganz normale Volksschulausbildung. Er bekam, weil er so ein guter Schüler war, das Angebot, auf eine weiterführende Schule zu gehen. Aber seine Eltern meinten, sie könnten sich das nicht leisten, weil es bedeutet hätte, er hätte in einer anderen Großstadt dann das Gymnasium besuchen müssen. Da wären also Kosten entstanden. Mit anderen Worten, die Eltern haben dem nicht zugestimmt, diesem Angebot. Immerhin hätte der Magistrat von Schwiewus das Schulgeld übernommen und haben den Jungen in eine Maschinenschlosserlehre gesteckt. Das war jetzt natürlich für den Otto eine schwere Kränkung. Er hatte sich also ganz andere Dinge vorgestellt, aber es war ein weiterer Beweis, also jetzt aus seiner Perspektive gesehen, dass seine Eltern ihn eigentlich nicht richtig lieb hatten und das hat zu einer weiteren Entfremdung von seinen Eltern geführt. Dann kam die Militärzeit. In dieser Militärzeit hat er sich anscheinend etwas radikalisiert, ist möglicherweise da schon heimlich Mitglied der SPD geworden, später Mitglied der Metallarbeitergewerkschaft. Und als er dann nach seiner Militärzeit versucht hat, Agitation zu machen für die Sozialdemokraten, wohl auch für seine Metallarbeitergewerkschaft, kam es zu einem Eklat, zu einem großen Streit mit seinen Eltern. Er hat das Elternhaus verlassen, ist dann nach Magdeburg gegangen, hat dort wahrscheinlich auch als Maschinenschlosser gearbeitet, hat in dieser Zeit auch schon ein bisschen Theater gespielt, wahrscheinlich im Rahmen von irgendwelchen gewerkschaftlichen Theatervereinen und hat auch als Mitglied der SPD schon Vorträge gehalten, unter anderem auch über Anarchismus und Sozialismus. Das ist ganz wichtig, das zu wissen, weil das bekräftigt eben diese These, dass es sich wirklich um den Mann, der sich später Betraven nannte, handelt, denn alles das, was wir von Betraven oder seinem Vorgänger, dem Schauspieler Red Marut, wissen, passt auch zu dem, was wir über Otto Feige wissen. Also diese Schauspielerei, das Interesse für Anarchismus, also alles das ist eine Bestätigung dafür.
Sie haben jetzt schon den ersten Identitätswandel von Otto Feige angesprochen, nämlich seine Verwandlung in Red Marut. Es ist ja erstmal interessant auch zu sehen, dass Otto Feige als Gewerkschafter, als Metallarbeiter und eben dann auch als Hauptamtlicher für die Metallarbeitergewerkschaft, dass er ja da schon auch seine organisatorische Fähigkeit unter Beweis gestellt hat, dass er auch angefangen hat, eben als Redakteur zu arbeiten für die Gewerkschafterzeitung. Und das ist ja etwas, was er dann eben als Red Marut fortsetzt, als Schauspieler und auch als jemand, der eine Zeitschrift herausgibt. Zunächst erstmal, ja, warum dieser Identitätswechsel und was zeichnet diesen Lebenswandel vielleicht auch aus?
Ja, also wir müssen nochmal rekapitulieren. Otto Feige, 1882 geboren, mit 24 Jahren beschließt er, seine Identität abzulegen. Es heißt, er nimmt nicht nur einfach ein Pseudonym an, wie man das ja von vielen Schauspielern kennt, die sich einen schöneren, klangvolleren Namen geben, sondern er verbrennt sozusagen seine ganzen Papiere. Er ist nicht mehr Otto Feige, sondern er wird quasi neu geboren. Im Herbst 1907 ist er auf einmal ein angeblich in San Francisco, Kalifornien geborener Mann namens Red Marut. Und mit dieser Identität bewirbt er sich bei einem kleinen Gasthofstheater in Idar-Oberstein. Und weil er wahrscheinlich sehr bescheidene Honorarforderungen nur hat und ein Gasthofstheater auch keine großen Ansprüche stellt, wird er engagiert vom Fleck weg und spielt dann auch wenig später gleich die Titelrolle im Othello. Also er steigt praktisch über Nacht in den Schauspielerberuf ein und weil er das ja als Gewerkschafter schon ein bisschen so gemacht hat, als Laie, ist ihm das anscheinend überzeugend gelungen. Jedenfalls von 1907 bis 1916 ist er Schauspieler. In kleinen Rollen, Charge, also sowas wie Mann aus dem Volk oder Diener oder was weiß ich, zweiter Polizist, das kennt man aus Theaterstücken, also Leute, die 3 bis 4 Sätze sagen dürfen und ansonsten nicht weiter in Erscheinung treten. Aber das macht er und er kriegt dafür Geld und er wird einigermaßen gut bezahlt und er landet am Ende sogar im Schauspielhaus Düsseldorf.
Sie haben schon jetzt angesprochen auch sozusagen die anarchistische Tendenz, die es bei diesem Red Marut dann gibt und er bringt ja als Red Marut eine Zeitschrift heraus, die heißt Der Ziegelbrenner und es ist ja sozusagen auch eine bestimmte Strömung des Anarchismus, die da eben zum Tragen kommt. Es ist eher eben die individualanarchistische Strömung. Was können Sie denn zu diesen Ziegelbrenner-Publikationsorganen sagen?
Also 1916 beschließt Red Marut, seine Stelle am Schauspielhaus Düsseldorf zu kündigen. Inzwischen befand sich ja Deutschland im Krieg und er hatte wohl mit seiner Amerikaner-Identität gedacht, das könnte, nachdem Amerika Deutschland den Krieg erklärt hat, gewisse Schwierigkeiten geben. Er hatte auch keine Lust mehr, weiter in drittklassigen Rollen auf der Bühne zu stehen. Jedenfalls beschloss er, damit Schluss zu machen und verwandelt sich wiederum quasi über Nacht in einen Zeitschriftenherausgeber und gleichzeitig Alleinredakteur und auch Alleinautor. Zieht zu diesem Zweck nach München und gibt da den von Ihnen schon genannten Ziegelbrenner heraus. Eine Zeitschrift, die so feuerrot im Umschlag war wie ein Ziegelstein, auch ungefähr so in diesem Format. Und das war eine Zeitschrift, die mitten im Krieg erschien, aber pazifistisch war. Und auch das ist ein bisschen mysteriös, wie er das geschafft hat, diese Zeitschrift über Jahre hinweg herauszugeben. Aber er hat es geschafft mit allen möglichen Raffinessen. Er hat das Papier immer wieder besorgen können, das man ja brauchte, um gedruckt, um drucken zu können. Er hat die Zensur immer wieder überreden können, die Hauptmasse des Textes zu genehmigen. Also er war auch in dieser Hinsicht erfolgreich. Und als dann der Krieg verloren war und die Revolution ausbrach und in München die Räterepublik an die Macht kam, hat er sich auch engagiert. Innerhalb der Räterepublik als kleiner Funktionär, zuständig für das Pressewesen und für einige andere Dinge auch noch. Aber als dann diese Räterepublik blutig unterdrückt wurde mit Hilfe von Militär und Freikorps, war er gezwungen, in den Untergrund zu gehen und hat seine Zeitschrift quasi mitgenommen, hat sie von da an im Untergrund herausgegeben. Und das war für ihn die Gelegenheit, jetzt auch mal einen anderen, viel schärferen Ton anzuschlagen und aus dem ehemals vorsichtig aufmüpfigen, pazifistischen Ziegelbrenner wurde ein radikales, individual-anarchistisches Kampfblatt, das mit allem abgerechnet hat, mit allen Institutionen, ob das der Staat war oder die Kirche oder die Presse überhaupt. Also radikaler konnte man in dieser Zeit kaum schreiben, aber das war eben nur möglich, weil die Zeitschrift illegal erschien, illegal vertrieben wurde.
Sie haben Red Maruts Beteiligung an der Münchner Räterepublik erwähnt. Die Räterepublik ist bekanntermaßen blutig niedergeschlagen worden im Auftrag der SPD-Reichsregierung mithilfe der Freikorps-Einheiten. In diesem Zuge wird Red Marut ja auch festgenommen. Er entkommt dann sozusagen ganz knapp der Verurteilung durch das Feldgericht, ist auf der Flucht, muss sich verbergen. Und dann kommt eben der entscheidende Schritt, der dann eben auch zur Identität Betrafen führt, nämlich dass Red Marut über Umwege nach Mexiko kommt. Warum gerade sozusagen Mexiko? Wie kann man sich das erklären? Oder ja, auf welchen Wegen, mit welchen Intentionen hat er sich denn nach Mexiko begeben?
Ja, also es ist nicht ganz eindeutig zu klären, ob sein Ziel von Anfang an Mexiko war oder ob er in die Vereinigten Staaten wollte. Auf jeden Fall hat er versucht, die amerikanische Staatsbürgerschaft sich bestätigen zu lassen. Er hat ja, wie gesagt, seit 1907 behauptet, er sei Amerikaner, aber er hat es nicht geschafft, auch nur einen einzigen Konsul in verschiedenen Städten davon zu überzeugen. Das finden Sie dann übrigens, aber das wissen Sie, weil Sie das Buch gelesen haben, gespiegelt im Totenschiff, wo es immer wieder diese grotesken Situationen in den amerikanischen Konsulaten gibt, wo der Protagonist vom Totenschiff auch nichts anderes will, als seine Identität bestätigt haben. Also gehen wir mal davon aus, er wollte die amerikanische Staatsbürgerschaft, aber er wollte sie, um damit nach Mexiko einreisen zu können. Es könnte sein, dass er diesen Plan gefasst hat, denn in Mexiko hatte es ja ein paar Jahre zuvor eine Revolution gegeben, einen Bürgerkrieg, und es gab gerade in der anarchistischen Presse übrigens nicht zutreffende, aber immerhin sehr enthusiastische Berichte über das angeblich freie, ja geradezu kommunistische Leben in Mexiko. Und das war der Grund für manchen Europäer, nach Mexiko auszuwandern. Und es könnte sein, dass unser Mann auch diesen Plan hatte. Jedenfalls gelingt es ihm irgendwie an Bord irgendeines Schiffes dann im Jahr 1924 im Sommer in Tampico einzutreffen, und von da an spielt sich sein gesamtes Leben nur noch in Mexiko ab. Er wird dann zum Romanschriftsteller, was er halt vorher nicht war. Er hat es versucht, hat aber kein Glück mit seinen Manuskripten. Und was ihm einfach geholfen hat, jetzt diesen Durchbruch zu schaffen, war eben die Tatsache, dass er alle seine Manuskripte mit der Adresse Mexiko anbieten konnte. Und wenn er als in Mexiko wohnhafter Autor über Mexiko geschrieben hat, dann hatte er einfach einen gewissen Status als authentischer Korrespondent sozusagen. Er wurde anerkannt von den Verlagen und man hat ihm seine Manuskripte auch abgenommen.
Nun könnten wir auch noch ausführlich eben über den weiteren Lebensweg von Betraven dann in Mexiko sprechen. Und das ist ja das, was Sie auch in Ihrem Buch machen, eben ja die verschiedensten Variationen seiner Identität dann auch eben nachzuverfolgen. Die Variation heißt dann zum Beispiel Torswan Traven. Es gibt dann auch, als er als Romanautor erfolgreich wird und seine Bücher verfilmt werden sollen, eine Figur, die heißt Hal Groves, also wo er sozusagen selbst seinen eigenen Vertreter spielt und eben versucht immer, ja, sozusagen seine eigentliche Identität zu verbergen. Das ist das, was man in Ihrem Buch nachlesen kann und was ich den Hörerinnen und Hörern empfehlen möchte. Ich würde vielleicht abschließend auch nochmal zurückkommen zu so einer Art Motivation oder eben auch zu so einer Stellung, die man heute zu so einem Schriftsteller wie Betraven hat. Weil ich selber, als ich Ihr Buch gelesen habe, war schon auch enttäuscht an manchen Stellen. Enttäuschung zum Beispiel, wenn man lesen muss, dass jemand wie Betraven, dessen Bücher ich faszinierend finde und die auch irgendwie so, ja, so vielleicht so was grundlegend Humanistisches haben, auch das Radikale gefällt mir gut, dass man dann aber eben erfahren muss, in Briefen hat sich Betraven durchaus antisemitisch geäußert und er hat vor allen Dingen sich gegenüber jüdischen Journalisten halt irgendwie, ja, geäußert mit Stereotypen, die, ja, wo ich sagen muss, das muss man klar benennen heute und das muss man auch verurteilen und es ist so ein bisschen schade vielleicht auch. Jetzt ist so die Frage nach so einer grundlegenden Motivation, weil ich beim Lesen Ihres Buches auch das Gefühl hatte, es gibt eine Enttäuschung darüber, dass Betraven nicht aufrichtig gewesen ist, was seine eigene Identität betrifft. Und das finde ich irgendwie interessant, weil irgendwie finde ich, gerade das kann man ihm irgendwie nicht so richtig zum Vorwurf machen, weil das gerade ja das Interessante an dieser Figur ist. Und ich finde das eigentlich unglaublich lustig, dass er alle Leute zum Narren hält. Das ist vielleicht jetzt so eine offene Frage, die nicht so richtig einen Punkt hat. Das, vielleicht kann ich das an Sie weitergeben. Eben, was heißt das oder was macht das auch beim Schreiben so einer Biografie, eben auch mit Enttäuschung umzugehen und solchen Dingen?
Also ich habe ja auch Biografien über Büchner Heine und Heiner Müller geschrieben. Das heißt, ich habe eine gewisse Routine als Biograf entwickelt und ich habe mich eigentlich nie mit meinen Figuren, die ich biografiert habe, identifiziert. Das halte ich für gefährlich. Also man muss immer einen gewissen Abstand wahren. Es darf auch nicht ins Gegenteil umschlagen. Es kann nicht Aufgabe einer Biografie sein, jemand vom Denkmal, vom Sockel zu stoßen. Also das ist noch verkehrter. Aber ich habe immer eine Distanz zu den Figuren, betrachte sie aus dieser Distanz, weil man sie aus dieser Distanz schärfer sieht. Ich kann mir dann auch leisten, gewisse Züge bei ihnen zu kritisieren, weil ich schreibe ja über das Leben und man kann über Charaktere urteilen. Das Werk bleibt davon ja unbenommen. Also jemand kann ein großartiger Schriftsteller sein und ein Schuft als Charakter. Also Sie finden auch bei Büchner zum Beispiel Züge von lächerlicher Eitelkeit. Sie finden bei Heine Züge von Boshaftigkeit und Gerissenheit, die ihn auch in ein schlechtes Licht rücken. Heiner Müller wusste nicht, wie man das Wort Verantwortung buchstabiert. Also Sie können überall was aussetzen, aber das sind dann Charaktermängel, Charakterfehler, Charakterdefekte, die wir alle ja selber haben. Das Werk ist davon nicht berührt. Das Werk von Betraven hat trotzdem seine Höhen oder seine Verdienste. Nun muss man sagen, Traven ist kein Müller, kein Büchner und kein Heine. Er ist als Schriftsteller nicht auf diesem Niveau, aber er ist trotzdem ein interessanter Schriftsteller und ich bin ganz Ihrer Meinung, dieses Versteckspiel ist ebenfalls ja im Grunde als eine Art künstlerische Leistung zu werten. Ja, das ist eine hervorragende Performance, die er da hingelegt hat. Das macht einen großen Teil der Faszination dieses Mannes überhaupt aus.